Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thieme-Podcasts Let's Talk Osteo. Schon der zweite Teil zum Thema Hypophosphatasie. Mein Name ist Falk Stierkart und wir steigen direkt ein. Nochmal zur Erinnerung, die Hypophosphatasie oder auch HPP ist eine progrediente, erbliche und sehr seltene Stoffwechselerkrankung, die aber schwerwiegende Folgen für die verschiedensten Organsysteme des Körpers haben kann und am Ende auch lebensbedrohliche Komplikationen nach sich ziehen kann. Männer und Frauen jeden Alters können betroffen sein und die Hypophosphatasie wird durch einen Gendefekt ausgelöst. Und durch diese Genveränderung ist die alkalische Phosphatase in zu geringer Aktivität im Körper vorhanden, was zu einer unzureichenden Mineralisierung der Knochen mit Calcium und Phosphat führt und viele weitere Symptome wie Muskelschwäche und Muskelschmerzen nach sich ziehen kann. Frühzeitiger Zahnverlust ist ebenso eine Symptomatik der HPP. Die Erkrankung ist nicht heilbar, aber behandelbar. Und nachdem wir uns das letzte Mal mit einem Betroffenen unterhalten haben, habe ich heute die große Freude, Frau Dr. Christina Lampe, Oberärztin im Zentrum für seltene Erkrankungen in Gießen, zu begrüßen. Hallo Frau Dr. Lampe, wie geht's denn so?
Hallo, mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit Ihnen mich zu unterhalten und über diese spannende Erkrankung zu sprechen.
Sie sind ja Oberärztin für Chirurgie. Was hat denn eine Chirurgin mit einer genetischen Stoffwechselerkrankung zu tun?
Das ist wirklich reiner Zufall. Wir wissen alle, dass die operativen Kolleginnen nicht viel mit Stoffwechsel zu tun haben möchten. Sicherlich die Hypophosphatasie als Mineralisierungs- und Knochenstörung oder Erkrankung sicherlich eher noch in der chirurgischen Ecke angesiedelt als viele andere Stoffwechselerkrankungen. Aber eigentlich liegt das uns operativen Fächern nicht so. Es war also ein purer Zufall durch Schwangerschaft, durch Umzug in meine alte Heimat von Berlin zurück ins Hessische, hat sich das so ergeben, dass ich eine Doktorarbeit in einer Stoffwechselambulanz geschrieben habe. Und das war eben in Mainz. Ich bin dann in Wiesbaden gewesen und dann in Gießen jetzt seit 5 Jahren. Und dort hat sich eben, weil wir viele Enzymersatztherapien machen bei lysosomalen Speichererkrankungen, da bietet sich die Hypophosphatasie an, weil eben es eine Therapieoption gibt für einige Patienten. Und das ist eben auch eine Enzymersatztherapie. Und so kam es eben dazu, dass diese Hypophosphatasie bei mir mit angegliedert wurde und ich diese Erkrankung mitbehandle.
Das heißt, in Ihrem Alltag als Chirurgin betrifft Sie die Erkrankung jetzt nicht direkt?
Nein, überhaupt nicht. Ich arbeite auch nicht mehr als Chirurgin, sondern rein mit Patienten mit Stoffwechselerkrankungen, unter anderem eben auch Hypophosphatasie.
Wir haben ja gelernt, die Hypophosphatasie ist eine genetische Erkrankung und kann in verschiedenen Altersgruppen auftreten. Wie nähert man sich der Diagnose? Welche Rolle spielt zum Beispiel die Familienanamnese, aber auch die Anamnese des Patienten?
Na, sicherlich gibt es, oder das ist ja bei den meisten Erkrankungen, dass es von sehr schweren Formen bis eher milden Formen es alle möglichen Varianten gibt. Bei der Hypophosphatasie, der sehr schweren Form, da tritt die Erkrankung ja schon in den ersten Lebensmonaten auf. Das ist sicherlich eine Erkrankung, die eher die Neonatologen betreffen. Die juvenile Form oder auch adulte Form, das sind eher Formen der Hypophosphatasie, die eben im Kindes- oder Erwachsenenalter auftreten. Und das sind schon Erkrankungen, die auch eben bei Hausärzten oder bei Kinderärzten vorkommen können und die Patienten eben entsprechend diagnostiziert werden sollten.
Ja, erzählen Sie doch mal anhand eines Beispiels, wie man sich auf Basis der Anamnese des Patienten dieser Erkrankung nähert.
Ein gutes Beispiel ist, dass eine Patientin Anfang 40, die sich bei mir vorgestellt hat oder beziehungsweise aus der Rheumatologie geschickt wurde, mit einer erniedrigten alkalischen Phosphatase. Normalerweise muss man vielleicht anmerken, ist die erniedrigte alkalische Phosphatase in den Köpfen der Mediziner nicht als krankmachend wirklich verankert, eher die erhöhte alkalische Phosphatase, sodass da natürlich viel Awareness auch betrieben werden muss, ja, weil es eben ein guter Hinweis, ein guter Marker ist für diese Erkrankung. Und die Kollegen aus einem nahegelegenen Krankenhaus haben tatsächlich über diese erniedrigte alkalische Phosphatase den Verdacht geäußert auf eine Knochenerkrankung und die Patientin zu mir zur Diagnostik geschickt. Wir haben dann anhand der Metabolite im Blut, nämlich das aktiviert Pyridoxalphosphat im Blut und das Phosphoethanolamin im Urin den Verdacht, den hochgradigen Verdacht auf eine Hypophosphatasie geäußert und dann diesen auch genetisch letztendlich gesichert. Und wir wissen, dass die Hypophosphatasie autosomal dominant und autosomal rezessiv vererbt werden kann, sodass wir in der Tat bei dieser Familie oder bei dieser Patientin eine Stammbaumanalyse durchgeführt haben. Und es ergab sich, dass sie einen Bruder hat ohne irgendwelche Beschwerden, aber eine Mutter, die schon im früheren Erwachsenenalter, also zu Beginn der Menopause, eine schwere Osteoporose zeigte und dann 14 Jahre mit osteoporotischer Therapie behandelt wurde, unter anderem Calcium, Vitamin D und IV-Bisphosphonaten, die aber zu keiner Besserung der Osteoporose geführt haben. Die Patientin hat unter massivsten Schmerzen gelitten. Die Patientin hat unter mehreren Deckplatteneinbrüchen der Wirbelsäule gelitten. Die Patientin hat sich beim Überbeugen im Auto über die Mittelkonsole Rippen gebrochen. Und das trotz Osteoporose-Therapie und auch der Diagnose Osteoporose, sodass wir ihre Mutter sozusagen auch getestet haben und die Hypophosphatasie bestätigen konnten. Und meine Patientin, die selbst im Erwachsenenalter eigentlich, und das war auch der Grund, warum sie in der Rheumatologie war, an Muskel- und Gelenkschmerzen, wie Sie es eingangs schon genannt haben, gelitten hat, dass diese Patientin eben zwei Kinder hat, einen Sohn und eine Tochter, und der Sohn eigentlich relativ beschwerdefrei war, nur immer wieder angegeben hat, dass er doch sehr ausgelaugt und schlapp nach dem Sport war. Und diesen Sohn haben wir auch getestet und konnten auch die Hypophosphatasie nachweisen. Bei dem Mädchen war das nicht der Fall, der Tochter. Und somit hatten wir über drei Generationen dieselbe Erkrankung in unterschiedlicher Ausprägung. Vielleicht eine Sache noch zu der Patientin, die im Erwachsenenalter Muskel- und Gelenkschmerzen gezeigt hat. Diese Patientin hatte in der Kindheit, und das ist was ganz Typisches für die Hypophosphatasie, mehrfache Knochenbrüche ohne adäquates Trauma. Also sie hatte mit 12 Jahren beim Herausstemmen aus dem Schwimmbecken beidseits Mittelhandfrakturen. Die Patientin hatte eine Radiusfraktur, ohne dass sie wirklich gestürzt ist. Die Patientin hatte eine Tibiafraktur, ohne dass sie gestürzt ist. Alles im jugendlichen Alter. Und das ist eigentlich ein guter Hinweis. Und wenn man eine erniedrigte alkalische Phosphatase hat, plus eben diese Knochenbrüche ohne adäquates Trauma in der Jugend, dann ist das ein deutlicher Hinweis doch auf eine Hypophosphatasie.
Jetzt arbeiten Sie als Spezialistin in einem Zentrum für seltene Erkrankungen. Wie lässt sich denn das Thema Familienanamnese und Patientenanamnese ganz pragmatisch im niedergelassenen Bereich umsetzen? Sie haben das eben gerade gesagt, der Hausarzt oder der Internist denkt bei alkalischer Phosphatase eigentlich an eine Erhöhung. Ein zu niedriger Wert, der spielt oft für uns gar keine Rolle.
Naja, das ist in der Tat so. Das liegt eben auch daran, dass es wenig Erkrankungen gibt, die mit einer erniedrigten alkalischen Phosphatase einhergehen. Aber es hat natürlich ganz konkrete Gründe, denn eine Hypophosphatasie, die im juvenilen Alter auftritt, kann behandelt werden, während die adulte Form eben nicht behandelt werden kann. Und von daher ist es schon sehr wichtig, eine Anamnese zu machen. Zum anderen ist es natürlich so, dass man über die Familienanamnese natürlich auch andere, weitere Patienten in der Familie entdeckt.
Sie hatten vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass die Patienten je nach Ausprägung der Erkrankung zu verschiedenen Symptomen neigen. Unter anderem bin ich ein bisschen hellhörig geworden, als Sie meinten, Sie sind sehr müde. Ich habe selber in meinem täglichen Alltag als Allgemeinarzt ab und an Patienten mit diesem ominösen Chronic Fatigue Syndrom, wo man oft nicht so richtig weiß, was steckt denn da dahinter und wo auch manchmal eher zweifelhafte Therapien empfohlen werden, wie irgendwelche Vitamine oder irgendwelche Coenzyme. Kann das dann am Ende tatsächlich von einer Hypophosphatasie kommen?
Absolut. Dass Fatigue, die chronische Müdigkeit abgeschlagen hat, ist in der Tat ein Symptom der Erwachsenen mit Hypophosphatasie. Auch meine Patientin, die ich vorhin, über die ich berichtet habe, litt an einer massiven Fatigue. Dazu muss man sagen, dass das eine sehr aktive, sportliche Familie war, die am Wochenende zum Mountainbiking oder Wandern gegangen sind. Und es war dieser Patientin nicht mehr möglich. Und das heißt also, gerade eine erniedrigte alkalische Phosphatase, und da reden wir gar nicht von massiv erniedrigten Werten, sondern eine Erniedrigung plus Fatigue, Muskel- und Gelenkschmerzen sollte schon dazu führen, dass man an eine Hypophosphatasie denkt.
Man schiebt es ja tatsächlich häufig auf die Psyche.
Absolut. Auch Fibromyalgie ist eine häufige Fehldiagnose bei Patienten mit Hypophosphatasie. Viele Patienten, und wir wissen, dass im Erwachsenenalter zwischen Symptombeginn, also Erstsymptom, und der Diagnosestellung oft 10 Jahre vergehen. Das heißt, diese Patienten sind wirklich auf der Suche nach einer Diagnose und es dauert dann doch 10 Jahre. Die Hauptproblematik, die wir haben, ist, dass die Symptome natürlich sehr unspezifisch sind. Und wenn wir einen Patienten oder eine Patientin mittleren Alters haben, die sehr müde, abgeschlagen, ein bisschen Muskel, ein bisschen Gelenkschmerzen haben, dann ist das halt nicht wirklich griffig. Und deshalb kommt es eben häufig dazu, dass man sagt, ja, das geht in die Richtung Fibromyalgie, das sind Wechseljahresbeschwerden. Oder es ist wirklich eine psychische Sache. Also ich glaube, das ist eben der Grund. Aber die alkalische Phosphatase oder die Erniedrigung der alkalischen Phosphatase, die kann uns eben wirklich einen Hinweis geben in Kombination mit den Symptomen. Und eine Anmerkung möchte ich noch machen zu der alkalischen Phosphatase. Und bei Kindern, da muss man eben besonders darauf achten, dass die Normwerte für die alkalische Phosphatase im Kindes- und Jugendalter deutlich höher liegen als im Erwachsenenalter. Und die meisten Labore geben eben die erwachsenen Normwerte an. Und somit erkennt man die Kinder nicht, weil sie auch fragten nach Familienanamnese. Man muss wirklich bedenken, wenn man ein Kind mit einer alkalischen Phosphatase oder auf eine alkalische Phosphatase testet, dass man schaut, ist der Normwert auch wirklich für das Alter angepasst? Also es muss die alkalische Phosphatase alterskorrigiert genommen werden. Das ist bei unserer Familie hier passiert, dass ich den Jungen, ich habe im Labor abgenommen, wir haben die alkalische Phosphatase gemessen, er war 15 Jahre alt. Ich habe die Laborwerte gesehen und habe gesagt, gut, alkalische Phosphatase ist im Normbereich, habe aber nicht alterskorrigiert. Unser Labor hatte auch keine Alterskorrektur vorgenommen und somit hat es ein bisschen gedauert, bis wir letztendlich darauf kamen, dass der Junge eigentlich eine für sein Alter deutlich erniedrigte alkalische Phosphatase hatte.
Das sind ja zwei sehr erhellende und sehr wichtige Kerninformationen, die Sie uns da gerade gegeben haben. Zum einen natürlich Chronic Fatigue, Fibromyalgie etc. pp. Sind Erkrankungen, bei denen man an eine Krankheit denken muss, die man eigentlich gar nicht so richtig kennt, also die Hypophosphatasie. Das ist sehr wichtig und es sollte eigentlich deutlich mehr in den Fokus rücken. Und zum anderen, wie das auch bei anderen Laborwerten der Fall ist, beim TSH zum Beispiel, ist der Wert der alkalischen Phosphatase im Jugendalter deutlich anders als im Erwachsenenalter der Normwert. Das finde ich sind zwei ganz enorm wichtige Kerninformationen. Jetzt haben wir gelernt, dass diese ganze Erkrankung sehr komplex ist. Es gibt verschiedene Ausprägungen. Ganze Familien können betroffen sein. Auch in der jüngeren und älteren Familienanamnese muss man forschen. Wie geht man denn jetzt auf den Patienten zu? Wie erreicht man denn eine ordentliche Arzt-Patienten-Kommunikation, ohne den Betroffenen mit A, seiner aktuell nicht heilbar, aber therapierbaren Krankungen zu überfahren und B, ihm nicht die Angst zu geben, dass vielleicht die ganze Familie und die Kinder erkrankt sein könnten?
Also ich, nach meiner Erfahrung ist es eigentlich so, dass Patienten, die immer wieder als Psychosomatiker oder sehr empfindliche Menschen abgestempelt werden, weil sie eben unter Fatigue, chronischen Schmerzen, die keiner zuordnen kann, leiden, sehr froh sind, wenn man eine Diagnose findet. Weil auch wenn die Erkrankung nicht heilbar ist, ist es doch die Möglichkeit, regelmäßige Verlaufskontrollen zu haben. Man weiß, auf was muss man achten bei der Erkrankung, welche Organe muss man checken. Zum Beispiel kann die Niere betroffen sein bei der Hypophosphatasie. Dass man weiß, dass man einfach nach der Niere guckt. Die Niere tut nicht weh, die schreit nicht, wenn sie insuffizient wird. Aber das sind eben so Dinge, die für Patienten häufig einen sehr, sehr positiven Effekt haben, dass sie wissen, das steckt dahinter. Sie sind nicht verrückt, sondern sie haben eine Erkrankung, die diese Symptome macht. Und natürlich ist immer die Angst, sind meine Kinder, sind meine weiteren Familienmitglieder betroffen. Ich mache das in der Regel so, dass ich die Genetik erkläre und frage, ob es denn in der Familie weitere Personen gibt, die ähnliche Symptome haben, dass es die Möglichkeit gibt, diese Angehörigen auch zu testen, um eben regelmäßig die Patienten kontrollieren zu können. Und ich habe in den letzten 4 Jahren, wir haben mit 1 oder 2 Patienten angefangen, wir haben jetzt 20 Patienten mittlerweile und da sind doch einige Familien dabei, die eben, wo wir über einen Indexpatienten viele weitere gefunden haben. Ich glaube, wichtig ist, dem Patienten die Angst zu nehmen, dass sie eine Erkrankung haben, sondern die Patienten zu motivieren, dass man, wenn man weiß, womit man es zu tun hat, auch dagegen vorgehen kann. Es gibt ja auch immer neue Therapieansätze, es gibt neue Möglichkeiten. Es ist leichter, eine Physiotherapie zu verschreiben, wenn man weiß, es ist eine Erkrankung dahinter und nicht eine psychosomatische Erkrankung, die niemand greifen kann. Ich glaube, das kann man Patienten gut vermitteln.
Frau Dr. Lampe, da wären wir auch schon bei meiner letzten Frage, nämlich der Take-Home-Message. Was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben, kurz prägnant?
Ich würde den Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben, Patienten, die mit Muskel- und Gelenkschmerzen kommen, die mit einem Fatigue kommen, die eigentlich aktive Menschen sind und im Leben stehen, wirklich die alkalische Phosphatase, die ja zur Routine gehört, mitzumessen und zu schauen, ob sie erniedrigt ist. Und wenn das der Fall ist, dann wirklich eine Diagnostik auf Hypophosphatasie zu machen oder die Patienten zur weiteren Diagnostik in ein Zentrum schicken.
In unserem Podcast Let's Talk Osteo haben wir heute mit Frau Dr. Lampe gesprochen. Wir haben einige sehr, sehr wichtige Take-Home-Messages von ihr bekommen. Und das erste ist, daran denken. Es gibt diese Erkrankung Hypophosphatasie und sie kann sich hinter einer Vielzahl von Symptomen, unter anderem auch dem Chronic Fatigue Syndrom, der Fibromyalgie, also diesen nicht greifbaren Müdigkeitserkrankungen verbergen. Sie kann viele Ausprägungen haben. Es ist wichtig, die ganze Familie zu sehen, eine Familienanamnese und damit das Aufdecken anderer aktuell okkulter Erkrankungen ist von herausragender Bedeutung, genauso wie die Arzt-Patienten- und Arzt-Familienkommunikation. Frau Dr. Lampe, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich glaube, unsere Hörer haben auch viel gelernt. Vielen Dank und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.